Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Regierungsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP gehen weiter, aber offenbar läuft es nicht gerade rund zwischen den Parteien. Es mehren sich kritische Stimmen aus den eigenen Reihen und über 200 Seiten lange Protokolle zeigen, dass man sich in vielen Punkten nicht einig ist. Wir sprechen heute über die großen Knackpunkte der blau-schwarzen Koalition und darüber, ob es vielleicht doch zu Neuwahlen kommt. Katharina Mittelstädt, du bist leitende Redakteurin Innenpolitik beim Standard. Du verfolgst die blau-schwarzen Koalitionsverhandlungen für uns. Heute Dienstag hat es lange so ausgesehen, als würden die Verhandlungen scheitern. Wie muss man sich das denn erklären?
Hallo Scholt. Ja, also ich muss sagen, die Lage ist aktuell maximal unübersichtlich. Es hat in den frühen Morgenstunden damit begonnen, dass Harald Mahrer von der Wirtschaftskammer, ein wichtiger ÖVP-Politiker und Verhandler, erklärt hat in der Kronenzeitung in Richtung Kickl, wer nicht konsensbereit ist und sich nur im Machtrausch befindet, der ist möglicherweise nicht regierungsfit. Das war der Startschuss. Es kamen danach noch mehrere andere Konservative, die ausgerückt sind, um die FPÖ bzw. Herbert Kickl relativ scharf zu kritisieren. Gleichzeitig wurde dann ab 11 Uhr Vormittag verhandelt. Wie lange das gedauert hat, wissen wir zum gegebenen Zeitpunkt nicht. Und ja, es hat sich dann immer mehr die Stimmung breit gemacht, auch unter Journalistinnen und Journalisten, dass ein Abbruch der Verhandlungen bevorstehen könnte. Dann aber, Plot-Twist, am Abend oder am späten Nachmittag ist Herbert Kickl vor eine Kamera getreten, auf dem Weg eigentlich zu Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und hat dort erklärt, naja, es laufe eigentlich gut und alles bestens, gehen Sie weiter so in die Richtung. Wenn die Verhandlungen gescheitert wären, dann hätten sie etwas Entsprechendes gehört.
Dieses lange Hinauszögern hat auch dazu geführt, dass wir heute zum ersten Mal so spät aufnehmen, dass wir nicht um 17 Uhr erscheinen können oder bis 17 Uhr. Gleichzeitig fragt man sich natürlich auch als Bürger, wenn man sich das anschaut, wie das heute gelaufen ist, das weckt nicht gerade Vertrauen darin, dass da die Fortschritte transparent kommuniziert werden, dass da ein sogenannter Volkskanzler zum Volk spricht, alles passiert im Dunkeln. Ist das nicht ein merkwürdiges Verhalten?
Es ist momentan tatsächlich irgendwie alles etwas merkwürdig. Es sind ja auch jetzt schon gerade zuletzt immer wieder verschiedene Dinge passiert, die eigentlich nicht auf ein konstruktives Verhandeln schließen lassen. Es ist ja gerade erst ein ganzes Konvolut an Protokollen öffentlich geworden, aus dem hervorgeht, wo eben die Knackpunkte liegen, dass sich ÖVP und FPÖ in vielen Fragen noch nicht einig wurden. Gestern hat die ÖVP schlussendlich dann auch ein Papier der FPÖ übergeben. In diesem Papier wurden Grundsätze festgelegt, die für eine Zusammenarbeit ganz relevant seien. Da kamen eben wieder Dinge vor, wie dass Österreich proeuropäisch und ausgerichtet in Richtung westliche Welt sein muss, aber auch andere Dinge, die der FPÖ ganz bestimmt nicht schmecken und eben nochmal die Forderung, dass eine Regierung mit einer gemeinsamen Stimme auf EU-Ebene in den Gremien sprechen müsse. Das wurde ja von der FPÖ eigentlich von Beginn an als Affront empfunden, dass man da Kickl oder andere irgendwie ans Gängelband hängen möchte. Also ja, und gleichzeitig wurde zum Beispiel in diesen zwei Seiten, den die ÖVP da offensichtlich den Freiheitlichen vorgelegt hat, festgehalten, dass sich eben, also ganz grundsätzlich, die Bundesregierung an Gesetze halten muss. Also der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet ist, dass man eben auch an die Europäische Menschenrechtskonvention gebunden ist und an Gerichtsurteile. Also Dinge, die eigentlich bisher in Koalitionen als selbstverständlich galten, haben die Konservativen dann nochmal festgeschrieben.
Das klingt so, als wäre die ÖVP in gewisser Weise verzweifelt über die Art und Weise, wie diese Verhandlungen laufen, beziehungsweise was die Forderungen der FPÖ betrifft. Was sind denn konkret die Forderungen der FPÖ, die die ÖVP so aufschreien lassen?
Es gibt verschiedene Knackpunkte in diesen Verhandlungen. Ein Knackpunkt, wir haben das in unserem Podcast schon öfter besprochen, ist ganz bestimmt das Thema EU. Es ist aber auch das Thema Rechtsstaatlichkeit an sich. Es ist die Frage, wie man mit Russland umgeht. Es gibt auch Unterschiede in der Auffassung, wie mit dem Thema Migration und Asyl umgegangen werden muss. Das hängt nämlich auch sehr oft ganz eng mit dem Thema Rechtsstaatlichkeit zusammen, nämlich inwieweit man sich eben internationalen Verträgen verpflichtet fühlt. Und dann, das ist zuletzt auch das ganz große Thema gewesen, ging es um Ressorts. Die FPÖ hatte ja schon vergangene Woche, das war eigentlich so der Ursprung des ganzen Streits zwischen den Parteien, der ÖVP vorgelegt, einen Vorschlag, wie man die Ministerien aufteilt. Und da wollte die FPÖ für sich eben nicht nur das Finanzministerium, sondern auch das für die ÖVP sehr wichtige Innenministerium, sowie zu diesem Zeitpunkt zumindest auch noch die EU-Agenten, die Medienagenten, also wirklich eigentlich die breite Palette an wichtigen und Knackpunktressorts, wenn man so möchte.
Siehst du bei diesen Themen irgendwelche Stolpersteine, die aus deiner Sicht unüberwindbar sind, wo die ÖVP sagt, na, da ziehen wir eine rote Linie, das kann die FPÖ nicht umsetzen mit uns?
Also im Gespräch mit Verhandlern aus der ÖVP wurde mir sehr klar signalisiert, dass eine rote Linie für sie ist, dass die FPÖ das Innenministerium sowie das Finanzministerium für sich beansprucht. Beides könne die FPÖ nicht bekommen. Zuletzt war es dann eigentlich so, dass die ÖVP vor allem auf das Innenministerium gepocht hat. Es wurde Ende vergangene Woche den Freiheitlichen von Seiten der ÖVP angeblich auch noch angeboten, dass die Freiheitlichen das Finanzministerium bekommen können. Das ist ein machtpolitisch betrachtet extrem wichtiges Ministerium, weil eigentlich alles auch übers Finanzministerium läuft, weil irgendwo muss ja das Geld herkommen, um das jetzt ganz flapsig zu formulieren. Ja, also das sind große Streitpunkte. Im Gegenzug ist die FPÖ offensichtlich der ÖVP entgegengekommen, was die EU-Agenten betrifft. Das heißt, die Freiheitlichen hätten der ÖVP angeboten, das Außenministerium zu bekommen und dort auch wieder die EU-Agenten anzusiedeln.
Wenn ich dieses Protokoll, wie ich es überflogen habe, richtig verstanden habe, dann geht daraus auch hervor, dass die FPÖ zum Beispiel fordert, dass man Rechtsextremismus in Zukunft nicht mehr so streng verfolgt wie bisher. Das klingt für mich dann schon so, als würde man sich sehr, sehr weit aus dem Fenster lehnen. Hast du das Gefühl, diese Forderungen sind alle ernst gemeint oder legt man es auch auf gewisse Weise darauf an, dass diese Verhandlungen doch noch scheitern?
Das ist schwer zu beantworten. Ich denke aber schon, dass es aus Sicht der Freiheitlichen gewisse Forderungen gibt, die aus Sicht der Konservativen als Provokation oder völlig absurd wahrgenommen werden, die die Freiheitlichen aber vielleicht schon auch tatsächlich ernst meinen. Also ich würde jetzt zumindest nicht bei jedem Punkt vermuten, dass die einfach nur irgendwie auf Krawall gebürstet da reingegangen sind. Aber natürlich, es liegen zahlreiche Forderungen am Tisch, bei denen von Anfang an klar war, dass die ÖVP da nicht mitgehen kann. So hat ja die FPÖ auch relativ früh schon während der Verhandlungen erklärt, dass man sich zumindest im Einzelfall nicht an die Entscheidungen von internationalen Gerichtshöfen gebunden fühlen möchte, wenn eben das dann irgendwie zum Nachteil der Österreicherinnen und Österreicher wäre. Auch das geht ja ganz tief in die Frage der Rechtsstaatlichkeit hinein. Und die Rechtsstaatlichkeit ist ja eigentlich das, also das sich halten an Gesetze, wenn man so möchte, ist ja das, was Christian Stocker, der neue ÖVP-Chef, von Beginn an klar gemacht hat, dass das für ihn eine der großen relevanten Fragen sind. Proeuropäisch sein, sich der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet fühlen, das waren die Ansagen, mit denen er in diese Koalitionsverhandlungen hineingegangen ist.
Ein aktueller Bericht aus dem Innenministerium besagt, dass Österreich ein ernstes Sicherheitsproblem hätte, wenn die FPÖ künftig das Innenministerium führen sollte. Damit ist die Nähe zu Russland gemeint, die Nähe der FPÖ zu Russland und auch die EU-skeptische Haltung der FPÖ. Sind denn das Knackpunkte, die sich überhaupt noch auflösen lassen?
Ja, das ist jetzt eigentlich der dritte Punkt, den auch eben ÖVP-Chef Christian Stocker von Beginn an angesprochen hat. Es brauche eben eine ganz klare Haltung in Bezug auf Russland. Das wurde auch in diesem zweiseitigen Papier, das die ÖVP der FPÖ vorgelegt hat und das auch dem Standard vorliegt, nochmal festgehalten. Eine österreichische Bundesregierung, deren Teil die ÖVP ist, müsste ganz klar festhalten, dass der russische Angriffskrieg zu verurteilen ist und dass Russland eine Gefahr für Europa darstelle. Da darf es aus Sicht der ÖVP keinen Zweifel geben. Also ja, das ist definitiv auch einer der ganz großen Knackpunkte.
Wenig zimperlich will die FPÖ auch mit kritischen Medien umgehen. Darüber hatten wir schon im Thema des Tages gesprochen. Das geht auch aus diesen Protokollen hervor. Inwieweit kommt die ÖVP da der FPÖ entgegen oder setzt sie da auf einen anderen Kurs?
Ganz grundsätzlich hat die ÖVP auch in diesem zweiseitigen Papier, das der FPÖ übermittelt worden sein soll, festgehalten, dass die Meinungs- und Pressefreiheit ein unverzichtbarer Teil einer liberalen Demokratie sei und gleichzeitig auch festgehalten wurde, das war ja ein anderer Punkt, der umstritten war zwischen den beiden Koalitionsverhandlern, das ging aus diesen Protokollen hervor, dass eben, so schreibt die ÖVP, extremistische Organisationen und Medien kein öffentliches Geld erhalten können sollen. Also wenn du mich ein bisschen flapsig fragst, dann glaube ich nicht, dass das Thema Medien der allergrößte Knackpunkt zwischen den beiden wird. Also ich glaube, da kann man sich noch am ehesten auf irgendeine Lösung einigen, die für zumindest die beiden Verhandlungspartner in Ordnung wären. Aber ja, auch da gibt es noch grobe Differenzen.
Aber so wie du das beschreibst, sehe ich ganz viele rote Linien. Wo gibt es denn Bereiche, wo man sich einig ist? Am Anfang dieser Verhandlungen hat es ja so ausgesehen, als würde alles recht schnell gehen. Da hat man sich auch darauf geeinigt, wie man die Schulden abbauen möchte. Wenn man sich einigen sollte, was ist denn von dieser Regierung zu erwarten? Welchen Kurs kann man sich von dieser Regierung erwarten?
Ja, genau. Wir haben jetzt eben in erster Linie über die strittigen Punkte gesprochen. Es gab natürlich auch sehr viele Untergruppen. Insgesamt waren 13 Untergruppen aktiv, die sich eben um gewisse Themenblöcke gekümmert haben, die super gut vorangekommen sind, wo man sich schnell einigen konnte. In vielen gesellschaftspolitischen Bereichen, auch angeblich im Bereich Landwirtschaft, im Bereich Schule. Es wurde ja angeblich zum Beispiel auch bereits eine Deutschpflicht für Schülerinnen und Schüler paktiert. Also natürlich gibt es viele Punkte, in denen man sich einig wurde. Auch im Bereich Wirtschaft soll es im Groben ganz gute Übereinkünfte gegeben haben. Da hat ja die FPÖ bekanntlich gleich mal zu Verhandlungsbeginn dann auch eine Bankenabgabe gefordert. Das soll aber auch dann schlussendlich, obwohl das ja eigentlich zumindest behaupten, dass die Sozialdemokraten der große Knackpunkt in den Dreierverhandlungen gewesen sein. Aber auch da soll man sich auf eine Light-Version unter Anführungsstrichen geeinigt haben. Also ja, da gibt es einige Punkte, in denen es auf jeden Fall gut gelaufen ist und wo sich ÖVP und FPÖ definitiv zusammenfinden. Man muss ja auch dazu sagen, wenn man sich mit Politikerinnen und Politikern der Volksparteien in den vergangenen Monaten, Jahren unterhalten hat, dann haben ja eigentlich auch die meisten keinen Zweifel daran gelassen, dass es eigentlich mit den Freiheitlichen eine so große Schnittmenge gibt wie mit sonst keiner anderen Partei.
Ich habe auch gesehen, dass sich FPÖ und ÖVP darauf geeinigt haben, dass man Unternehmern und Unternehmerinnen weniger Steine in den Weg legen möchte, dass man Unternehmen von Regulierungen befreien möchte. Gleichzeitig habe ich auch gelesen, dass man Sozialleistungen einschränken möchte. Wie passt das denn mit diesem Bild der FPÖ zusammen, dass man sich eigentlich für die sogenannten kleinen Leute einsetzen möchte? Im Endeffekt macht man ja dann ganz normale ÖVP-Wirtschaftspolitik.
Ja, das war ganz bestimmt auch der Grund, warum die FPÖ so schnell mit dieser Geschichte mit der Bankenabgabe, mit dieser Forderung rausgegangen ist. Weil natürlich in einer Koalition mit der ÖVP die große Befürchtung auch innerhalb der Freiheitlichen war, dass eben dieser Aspekt, auf den gerade Herbert Kickl ja immer wieder recht gepocht hat, zu wenig Rücksicht genommen wird. Man muss sich vorstellen, schon im Wahlkampf, kann ich mich erinnern, haben Freiheitliche recht offen gesagt, naja, so quasi das Wirtschaftsprogramm der FPÖ, das hat man mehr oder weniger angepasst, so an das der ÖVP, sodass die Schnittmenge möglichst groß ist und es den Konservativen besonders schwer fallen muss, dass man eben nicht mit der FPÖ koalieren will. Das hat sich offensichtlich in den Verhandlungen in vielen Aspekten auch bestätigt, aber eben natürlich könnte die FPÖ dann ziemlich in die Bredouille kommen und gerade Herbert Kickl in die Bredouille kommen, wenn womöglich mediale Berichterstattung immer lauter wird, dass es eben eine in erster Linie Konzern- und Unternehmerfreundliche Regierung sei oder viele Punkte umgesetzt wurden, die eben vor allem der ÖVP besonders wichtig waren. Und somit, glaube ich, war eben gerade eben dieser Leak mit der Bankenabgabe und dieser Forderung danach ein erster Versuch, dem etwas entgegenzusetzen.
Herbert Kickl wird sich sicher nicht über Schlagzeilen freuen, die dann von einem Konzernkanzler anstatt von einem Volkskanzler schreiben. Wenn du dir jetzt alles anschaust, wie diese Verhandlungen gelaufen sind, glaubst du, kommen FPÖ und ÖVP noch zusammen oder stehen wir doch vor einer neuen Koalitionsvariante oder sogar vor Neuwahlen?
Scholt, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich gebe sowieso schon sehr ungern Prognosen ab, sondern halte mich lieber an das, was wir gesichert wissen oder zumindest möglichst gesichert wissen. In diesem Fall aktuell will wirklich überhaupt niemand mehr Prognosen abgeben. Also selbst Leute, die wirklich direkt involviert sind in diese ganzen Verhandlungen, trauen sich eigentlich nicht mehr zu sagen, was irgendwie als nächstes passieren könnte. Ich glaube, wir müssen in diesem Fall wirklich auf morgen und die nächsten Tage warten, um da mehr zu wissen.
Ich werde mich gedulden. Die Oppositionsparteien haben zumindest schon bereits erklärt, weiter zu verhandeln sollte es mit der FPÖ nichts werden. Vielen Dank für diese Einschätzung, Katharina Mittelstädt.
Danke, Scholt, und schönen Abend.
Wie es weitergeht mit den Koalitionsverhandlungen, berichten wir natürlich auch live auf der Standard.at. Wenn Ihnen dieser Podcast bis hierhin schon gefallen hat, dann können Sie uns ganz einfach unterstützen. Das geht über ein Abonnement oder auch über einen Unterstützungsbeitrag. Da können Sie schon ab 3 Euro dem Standard spenden. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die EU kündigt angemessene Gegenmaßnahmen zu Trumps Stahl- und Aluminiumzöllen an. Der US-Präsident hatte in der Nacht auf Dienstag entsprechende Dekrete unterzeichnet. Die Zölle sollen offenbar ab 4. März gelten. Wie sich die EU wehren will, verriet man noch nicht. Die Kommission wolle an Lösungen arbeiten, mit denen sowohl die USA als auch Europa leben könnten. Zölle seien in jedem Fall schlecht für Unternehmen und Konsumenten. Mehr dazu hören Sie in der gestrigen Folge von Thema des Tages. Zweitens, mit scharfen Worten hat US-Präsident Donald Trump auf die von der Hamas ausgesetzte Freilassung israelischer Geiseln reagiert. Sollten bis Samstagmittag nicht sämtliche Geiseln den Gazastreifen verlassen können, werde er sich für ein Ende der derzeit geltenden Waffenruhe einsetzen. Überlassen wolle er diese Entscheidung Israel. Trump drohte jedenfalls damit, dass die Hölle losbrechen werde. Und drittens, Österreich stürzt im Korruptionsindex von Transparency International weiter ab. Mit 67 Punkten und Rang 25 erreicht Österreich für das Jahr 2024 das historisch schlechteste Ergebnis seit Beginn des Index. Der Index soll die Wahrnehmung von Korruption zwischen unterschiedlichen Ländern vergleichbar machen. Dabei werden Daten mehrerer internationaler Organisationen analysiert. Laut Experten leide das Ansehen Österreichs als Wirtschaftsstandort massiv unter den Korruptionsskandalen der vergangenen Jahre. Alles Weitere dazu und zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Und wenn Sie noch mehr Podcasts vom Standard hören wollen, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwester-Podcast Lohnt sich das? Der sieht sich in der aktuellen Folge an, wieso Frauen oft erfolgreicher investieren als Männer. Lohnt sich das? Und alle anderen Standard-Podcasts finden Sie wie immer auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, dass wir von noch mehr Menschen gehört werden, dann können Sie das tun, indem Sie uns eine gute Bewertung geben, einen netten Kommentar schreiben oder unsere Kanäle abonnieren. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages, dann schicken Sie uns das an podcast@derstandard.at. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.